Unsere Branche steht nicht gerade im Fokus, wenn es um Innovationen geht, wenn es darum geht, neu zu denken. Und dabei gibt es so viele KollegInnen, die den Mut haben, ein starres System in Bewegung zu bringen. Wir von BA Techs wollen auch neu, immer, und empfinden dabei eine große Genugtuung. Und deswegen lassen wir euch in unserem Podcast BA Techster teilhaben, wenn unsere Wegbegleiter Impulse setzen. Seid dabei und lasst euch inspirieren.
Herzlich willkommen zur neuen Episode vom BA Techster. Ich bin Ulrich Bretting und ich begrüße heute Martin Hoffmann, Gesellschafter-Geschäftsführer von Iseki. Hallo Martin.
Hi Uli, schön, dass ich hier sein darf.
Wie bist du hergekommen, außer dass ich dich eingeladen habe? Wer bist du, was müssen die Menschen über dich wissen?
Ja, also vor allen Dingen bin ich natürlich hergekommen, weil du mich eingeladen hast. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich bin Geschäftsführer und auch Gesellschafter von der Iseki Maschinen GmbH, einem mittelständischen, ja, ich würde sagen typischen mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Wir machen den Vertrieb von Kommunalmaschinen in Deutschland, Polen, Österreich, Tschechien, Ungarn, Schweden, Norwegen, Dänemark mittlerweile sogar auch noch. Das heißt, ja, sind aktiv so in diesem ganzen Bereich Europa. Und unser Kerngeschäft ist es halt, dass wir die Maschinen zur Verfügung stellen mit den Kommunen und Profis, Rasenmähen, Schneeräumen, sag ich mal, alles, was die Lebensqualität verbessert in Städten und auf dem Land.
Ja, vor allem beim Schneeräumen ist ja zumindest hier in Hamburg in der letzten Zeit einiges zu tun. Ich habe immer noch vereiste Strecken, wo das sehr spannend ist, sich lang zu bewegen gerade. Wie sieht das aus bei euch? Was für Maschinen sind das? Welche Kommunen kaufen euch? Wie groß seid ihr?
Ja, also wir haben angefangen vor über 50 Jahren, mein Großvater. Und da haben wir Traktoren aus Japan eingekauft, die wir hier verkauft haben. Und über die Zeit ist das so gewachsen, dass ich glaube, sehr stark auch geprägt von meinem Vater dann, dass wir die Traktoren umgebaut haben zu, was wir heute die Kommunalmaschinen nennen. Und das sind dann Maschinen zum Schneeräumen, Rasenmähen, Transportieren, Hecke schneiden, alle möglichen solche Aufgaben. Also, was wir machen halt, wir kaufen Traktoren in Japan ein, bauen die um zu Kommunalmaschinen. Das sind nicht die großen Traktoren, die man vielleicht vom Feld her kennt, sondern eher kleine Traktoren, so bis 60 PS Leistung, sagen wir grob. Und das ist halt, wir sind hauptsächlich so auf dem Gehweg unterwegs, in kleinen Straßen, also eher im kleinen Bereich. Ne? Du wirst jetzt unseren Traktor zum Beispiel beim Schneeräumen nicht auf der Autobahn sehen oder sowas. Und dazu kommen noch ganz viele Profi-Mähmaschinen, einfach wenn es um das Thema geht, so Großflächen-Mähen. Das hat, ich glaube, der Normalverbraucher nicht auf dem Schirm. Aber es muss natürlich gemacht werden. Das heißt, wenn man irgendwo im Park liegt, gemütlich, dann kommt ab und zu so eine große Mähmaschine vorbei, die dann irgendwie ab 1,60 Meter anfängt, aber auch bis 3 Meter Mähwerk geht und dann alles wieder in Ordnung bringt. So. Und das bringt natürlich auch diverse Herausforderungen mit sich. Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich hier bin, weil ich natürlich versuche, dass wir das irgendwie nachhaltig gestalten können, das ganze Thema. Und bin immer auf der Suche, dass wir da elektrische Maschinen finden, elektrische Alternativen finden, vielleicht auch Maschinen länger leben lassen können, länger reparieren können, dass wir da in der Hinsicht ganz umtriebig sind. Aber das ist gar nicht so einfach, wie wir vielleicht später noch erfahren werden.
Ja, genau so habe ich dich, glaube ich, auch auf LinkedIn gesehen, weil irgendwer aus meinem Netzwerk Posts von dir geteilt hat, die mir ganz sympathisch waren, wo du über Elektrifizierung und anderes gesprochen hast und auch so ein paar unternehmerische Führungsthemen, die ganz gut zu dem passten, was wir hier auch versuchen und da ich immer mal Unternehmerinnen hier in meinem Podcast habe und mit denen drüber sprechen, wie sind sie eigentlich das geworden, was sie sind, dachte ich, den muss ich mal anschreiben. Du sagtest Familienbetrieb dritte Generation. Das ist ja schon mal ein Wort und hat ganz viel mit Tradition zu tun. Wie war das immer klar, dass du das machst oder hast du dich gewehrt und irgendwann aufgegeben oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich wollte es auf gar keinen Fall machen. Das habe ich auch ganz klar meinem Vater gesagt, als ich so mit 18 gefragt worden bin. So, und willst du denn mal? Da habe ich gesagt, alles nur das nicht, auf gar keinen Fall. Tschüss, so. Ich war mir auch recht klar, was ich werden wollte. Ich wollte Softwareentwickler sein und habe das auch studiert. War auch ein Jahr lang IT-Berater. Und dann kam so langsam die Phase, wo ich dachte so, ach, so ist das vielleicht auch im Konzern zu arbeiten und in großen Strukturen. Vielleicht ist es doch besser, selbstständig zu sein. Und dann ist es vielleicht auch, kann man das auch mit den eigenen mit dem eigenen Unternehmen machen sozusagen. Und habe dann entschieden, dass ich doch nochmal dazukommen wollte. Mein Vater hat mir dann abverlangt, dass ich noch was Richtiges lerne. Deswegen habe ich nochmal ein MBA drangehangen, so an der nach Wochenendschule dann. Mit dem im Gepäck, IT-Studium und MBA und ein bisschen Berufserfahrung und den Vorstellungen davon, das alles besser zu machen, bin ich dann gestartet bei uns. Um 2009 rum müsste das gewesen sein, ja. Das ist auch schon eine Weile her.
Und war und ist dein Vater noch im Betrieb?
Nee, der ist seit 2018 tatsächlich komplett raus. Und nach einigen Auf und Abs auch gut funktioniert mit uns beiden dann im Wechsel, was ja auch nicht selbstverständlich ist.
Ja, ich hab ja auch einen Vater, der Wirtschaftsprüfer ist oder war und eine kleine Praxis hatte, wo wir ein paar Mal drüber gesprochen hatten, aber bei uns beiden wäre das nicht gut gegangen. Da sind wir uns relativ einig. Von daher bewundere ich immer Menschen, die das gut hinkriegen. Was waren deine größten Herausforderungen dabei? Oder eure gemeinsamen?
Ja, ich glaube, also ich muss im Nachhinein betrachtet sagen, großen Respekt an meinen Vater, der hat, glaube ich, sehr viel ausgehalten von dem, was ich dann auch gemacht habe, auch wenn er das vielleicht nicht alles so mit nachvollziehen konnte. Aber im Nachhinein gibt uns der Erfolg beiden recht. Es hat dann doch gut geklappt. Aber ich habe ja erstmal ganz hart angefangen. Ich habe gesagt, ich will erstmal die ganze Firma umbauen. Ich will alle Strukturen auflösen, alle Hierarchien. Das soll alles selbst organisiert funktionieren. Ich hatte damals irgendwie so recht früh dann dieses Reinventing Organizations Buch in die Finger bekommen und habe gedacht, genau so machen wir das. Und ich brauche auch nicht viel Wissen dazu. Das muss so gehen. Das hat mich und Mitarbeiter viel Nerven und vielleicht ein bisschen Lebenszeit gekostet. Aber es war natürlich auch eine coole Erfahrung. Und ich glaube, auch heute profitieren wir immer noch davon, auch wenn wir viele Sachen dann doch auch wieder sehr traditionell machen bei uns. Also wir haben wieder eine ganz klare Hierarchie und solche Dinge. Aber ich habe auch über die Zeit dann lernen dürfen, dass nicht jedes Unternehmen sofort bereit ist, vom Kopf auf die Füße oder von Füßen auf den Kopf gestellt zu werden. Und das war auch eine aufregende Zeit. Und da war mein Vater noch dabei und er hat gesagt, mach mal, ich halte so weit es geht hier irgendwie die Fäden zusammen.
Das ist ja, glaube ich, eine der größten unternehmerischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachfolge loszulassen und auch Dinge, die aus eigener Sicht wahrscheinlich nicht klappen können, zuzulassen, mit dem Risiko, dass sie wirklich nicht klappen und der Überraschung, wenn sie doch geklappt haben und es sogar besser machen.
Er freut sich heute immer, wenn ich Dinge so mache, wie er sie dann vielleicht auch gemacht hätte.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht mir hier in dem Unternehmen. Wir haben ja gegründet zu zweit und sind jetzt mehrere. Und wenn dann Dinge ausprobiert werden und am Ende kommt, wir machen es jetzt doch so, das ist immer, zumindest kann man ein bisschen in sich hineinlachen und sich freuen, dass doch nicht alles so schlecht war, wie man das mal früher gemacht hat. Ihr macht ja, du hattest ja gesagt, ihr guckt, was elektrifizierbar ist und wie das in den Markt reingeht und was man damit machen kann.
Ich glaube, da ist schon ein wichtiges Wort. Also ich glaube, weiß nicht, ob es offiziell ist, aber für mich verwende ich das so. Du hast gesagt, elektrifizieren. Und ich bin jetzt ein paar Jahre unterwegs und gucke mir halt den Markt sehr genau an in diesem Bereich Arbeitsmaschinen. Ne? Und selbst ich weiß, wir haben vor 5, 6 Jahren auch mal eine Studie gemacht, auch begleitet mit Ingenieurentwicklungsbüro und sowas, die uns dann gesagt haben, guck mal Martin, das, was an Energiedichte in eine Batterie reingeht, das reicht niemals, um so eine Arbeitsmaschine zu betreiben. Das ist physikalisch unmöglich und bla bla bla. Und ich habe gedacht, ach so, schade. Das ist ja doof. So. Aber irgendwie ein Teil von mir hat auch gedacht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin zwar nicht, also Software-Ingenieur nur, aber kein richtiger Ingenieur in dem Sinne. Irgendwie glaube ich das nicht so. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem mit diesem Thema Elektrifizierung, was ich leider bei vielen Herstellern sehe. Viele gehen hin und sagen, ja, so halbherzig sozusagen, wir haben jetzt so viel Entwicklungszeit in unsere Traktoren, unsere Maschinen gesteckt. Ja, okay, wir nehmen jetzt mal den Motor raus und stecken einen Elektromotor rein. Das ist dann für mich elektrifiziert sozusagen, also eine bestehende Maschine ist dann auf einmal elektrisch geworden. Und dann sagen die, ja, guckt mal hier auf dem Markt, das ist ja total doof für euch. Und wir haben die zwar und wir nehmen die mit zu jeder Messe, weil ihr euch immer dafür interessiert und dahin guckt, aber die läuft nur 2 Stunden oder 4 Stunden und dann muss die den Rest des Tages ans Ladekabel oder so, also unpraktikable Dinge irgendwie. Ne? Und Dann bin ich darüber gestolpert, dass ich Maschinen immer mehr entdeckt habe, häufig von kleinen Unternehmen, die dann wirklich frei auf der grünen Wiese angefangen haben, mit so einer ähnlichen Überzeugung, wie ich die hatte, und gesagt haben, es muss doch anders gehen. Und das waren dann auch Leute, die halt die Fähigkeiten dazu haben, Maschinen zu entwickeln. Das habe ich halt leider nicht. Und die haben gesagt, wir fangen echt von Grund auf an und bauen dann eine elektrische Maschine. Und eine elektrische Maschine ist in dem Sinne was völlig anderes als eine elektrifizierte Maschine, weil die ist halt optimiert dafür. Und da haben wir heute zum Beispiel, wir haben zwei super elektrische oder drei super elektrische Maschinen im Programm. Die größte ist Alltrack, also ein richtiger Geräteträger. Das heißt, da kann jemand drin sitzen in der Kabine, das Ding fährt, es hat so ein 3 Meter Mähwerk und es fährt 10 Stunden am Stück. Das heißt, jeder normale Arbeiter, der mähen muss, der fährt damit morgens los, mäht den ganzen Tag, fährt abends zurück und schwitzt nicht, weil es jetzt irgendwie zu kalt war oder irgendwie sonst irgendwas und dass er auf den letzten Tropfen kommt oder weil die Maschine schon ein paar Jahre alt ist. Das funktioniert wirklich so, ne? Und dann denke ich, ah, das geht nämlich, dass wir einfach auch elektrische Arbeitsmaschinen haben und die bieten einen riesen Haufen an Vorteilen. Aber Herausforderung A, man muss sie finden. Herausforderung B, man muss sie dann auch verkaufen. Das heißt, Leute müssen daran glauben, dass das funktioniert, müssen bereit sein, die höhere Erstinvestition dafür zu tätigen und dürfen sich dann an den ganzen Vorteilen erfreuen und zahlen dann auch auf lange Sicht gesehen, sagen wir mal, ab 5 Jahren, so in Deutschland ungefähr, jetzt mit CO2-Steuer vielleicht ein bisschen weniger, weniger Geld auch, weil natürlich das, der ganze Betrieb von der elektrischen Maschine viel günstiger ist als von der Dieselmaschine. Das ist also eigentlich, wird es heute schon Sinn machen, dass alle nur elektrisch kaufen, aber für viele Anwendungsbereiche gibt es noch gar keine elektrische Maschinen. Und für viele Bereiche, wo es welche gibt, da müssen alle Kunden echt einzeln überzeugt werden. Das ist.
Warum ist das so? Also wenn es günstiger ist und sogar noch länger hält und 10 Stunden mähen, das schafft ja sowieso keiner. Da brauchst du ja auch Pausen zwischen und so weiter und so fort. Warum ist das so schwer, diesen Bereich Käufer zu finden?
Ich glaube, es ist halt natürlich wie auch bei Elektroautos, und das ist auch verständlich. Ne? Es ist jetzt nicht, dass die Kunden sind irgendwie dumm oder sowas, sondern ich glaube eher, es ist ja eine Gewöhnungssache. Ne? Bin ich schon mal elektrisch gefahren? Habe ich ein Vertrauen generell da rein? Natürlich sind auch politische Entscheidungen teilweise dahinter. Das heißt, wir haben verschiedene geteilte Verantwortlichkeiten im Kaufprozess da. Dann wird ein Techniker vielleicht gefragt, der noch wenig Berührung hatte mit elektrischen Maschinen, ob er daran glaubt, was er davon hält. Dann ist er vielleicht noch nicht überzeugt davon. Ne? Also es ist so die ganze Kette, ne? von der ersten Instanz, die halt sagen muss, wir wollen das machen. Dann auch sagen, okay, haben wir überhaupt von unseren bestehenden Maschinen überhaupt schon mal eine Total Cost of Ownership Rechnung gemacht oder haben wir bisher nur die Kosten alle zusammen irgendwo drauf gebucht? Ne? Glauben wir daran, was die uns sagen, dass es denn wirklich günstiger ist? Ja, oh, jetzt müssen wir erst eine Wallbox kaufen, ne? Kaufen eine Maschine für 200.000 Euro, so in der großen Kasse reden wir halt ungefähr, ne? Aber dann für 1.000 Euro eine Wallbox ist dann zu viel. Ja. Also es gibt unterschiedliche Herausforderungen, die alle verständlich sind, und das ist natürlich jetzt die Arbeit. Und vielleicht deswegen auch gut, einfach mal bei dir im Podcast Leute zu erreichen, die gar nicht bisher damit konfrontiert waren, aber vielleicht irgendwo Einfluss haben, sagen, hey, so eine elektrische Maschine, das müssen wir uns mal angucken.
Ja, du bist der klassische kommunale Einkäufer, wahrscheinlich kein Gast in diesem Podcast, aber wer weiß, mit dir als Gast kann das natürlich sein. Du hast ja vorhin erzählt, dass du auch im Ausland tätig bist, verkaufst und guckst. Und kannst du einen Vergleich ziehen? Ist das da genauso oder ist es da ganz anders? Oder?
Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr, sehr unterschiedliche Länder. Ne? Also in Niederlanden ist das Standard, was wir machen hier mit den elektrischen Maschinen. Da sind die anderen Beiwerk. Ne? Das ist also ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen Deutschland und da. Natürlich auch, wenn ich zum Beispiel nach Polen gucke, das ist noch ein preissensitiveres Land, da ist das Thema Elektro noch viel weiter hinten. Das sind auch von uns, ich sag mal, komfortablere Dieselmaschinen werden auch nicht so abgesetzt und da werden eher einfachere Maschinen gekauft. Also wir können schon sehen, dass sich die Märkte auch in Europa richtig krass unterscheiden. Das ist auch oft das Problem, was ich habe, wenn ich zum Beispiel mit Herstellern spreche, und das sind oft Hersteller aus China oder aus Japan oder überall auf der Welt, und die denken dann, Leute, ihr sitzt auf so einem kleinen Flecken Land da alle zusammen, das ist so ein attraktiver Markt, und dann erzählst du uns, dass da jede Landesgrenze weit irgendwas anderes los ist, so, echt?
Ja, manchmal schwer vorzustellen, aber vielleicht kommt ja da ein bisschen Bewegung rein. Wollt ihr dieses Jahr, die nächsten Jahre hin mit Iseki? Was sind deine Visionen und Träume davon?
Ja, also ich muss echt sagen, ich habe einen schweren Start dieses Jahr, so, weil ich einfach gesehen habe, unser letztes Jahr ist so für mich ein Indikator, unabhängig vom finanziellen Erfolg. Ne? Dann haben wir, das klappt so, aber ist, dass die Quote an E-Fahrzeugen deutlich zurückgegangen ist. Und wir haben sehr glücklich 2024 noch Elektrotransporter verkauft. Das hat stark abgenommen. Und jetzt müssen wir eigentlich wieder im Kerngeschäft anfangen. Das ist eigentlich kein Rückgang im Kerngeschäft, aber in unserem Maschinengeschäft verkaufen wir noch nicht genug E, finde ich so. Ne? Also wir sollten mehr verkaufen. Aber es ist auch ein tougher Job und wir brauchen halt auch im Moment noch beides, um das Geschäft natürlich am Laufen zu halten. Also wenn ich meinen Leuten sagen würde, ey, verkauft nur noch E, dann würde das nicht reichen für uns alle. Ne? Also wir müssen beides bespielen und meine Zielmarke ist noch die 50% zu erreichen. Da waren wir 24 schon mal, aber das wird jetzt noch mal 3 Jahre bestimmt dauern, bis wir wieder da sind, ne? Und dann nur im Maschinengeschäft und in der Hoffnung, dass wir dann noch ein paar elektrische Produkte auf dem Weg auch noch finden können und dann auch die Lieferanten überzeugen können, dass sie die am besten über uns verkaufen in unserer Region. Das ist so die Hauptchallenge. Die zweite ist natürlich, dass wir das Thema Reparatur weiter ausbauen wollen. Wir haben schon eine Serviceflotte 2023 gegründet, weil wir einfach gesagt haben, es ist für den Kunden viel schöner, wenn er weiß, er hat die Dinge auch schnell am Laufen. Die Experten kommen schnell vorbei. Da sind wir schon in ganz NRW unterwegs und können da überall Servicepersonen hinschicken, die sofort Reparaturen für unsere Maschinen vornehmen. Das haben wir jetzt bisher für die Elektrofahrzeuge. Wollen wir jetzt auch auf Diesel ausweiten, weil ich denke mal, reparieren ist auch nachhaltig, auch wenn es dann leider kein Elektro ist. Ne? Aber ja, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist so, dass wir überhaupt den Zugang auch zur Reparatur und so erleichtern wollen, indem wir dieses Jahr unseren Webshop weiter aufmachen. Das ist auch noch so eine Ankündigung. Mache ich jetzt bei dir zum ersten Mal. Ich glaube, viele hören das sonst nicht. Aber unser Webshop wird einen deutlichen neuen Ausbau erleben, sodass einfach auch mehr Leute bei uns leichter, vor allen Dingen Ersatzteile, dann kaufen können und so Verbrauchsmaterialien, die man braucht, um so eine Maschine zu betreiben.
Ja, spannend. Was wünschst du dir für dich und dein Unternehmen?
Also ich wünsche mir, ich glaube insgesamt so, natürlich wäre es schön, wenn irgendwie die Welt wieder in ja etwas progressiver denken würde. Ich habe im Moment den Eindruck, dass vieles so, ja, wir versuchen den Status quo zu erhalten, wir versuchen irgendwie das zu erhalten, was es gerade gibt. Aber es geht nicht so richtig vorwärts, so fällt auch in der Welt. Ne? Es ist das Konservative ist im Moment sehr stark. Mein Empfinden nach, ob es so wirklich so ist, muss man natürlich noch sehen. Da kann man auch hoffen, dass es anders ist. Aber ich wünsche mir, dass es in ein paar Jahren wirklich einen Umschwung gibt und dass wir einfach zum Beispiel darüber reden, dass Produkte halt natürlich elektrisch sein sollen, aber auch, dass das ganze Thema Verständnis von Produkte sind so geplant, dass sie wirklich lange am Markt leben können, dass nicht regelmäßig neue Standards alte Produkte verdrängen, die eigentlich noch gut wären, dass das Thema Refitting von Elektrofahrzeugen gelöst ist. Ne? Heute haben wir oft ein Problem, wenn wir eine neue Batterie in ein Fahrzeug einbauen, dass es dann keine Zulassung mehr hat, nicht mehr auf die Straße darf, weil es nicht mehr das Originalfahrzeug ist natürlich. Dann müsste man eigentlich für viele 100.000 € eine neue Homologation machen. Das sind also Dinge, wo ich denke, da könnten wir noch so viele gute Dinge werden passieren, hoffe ich, dass sie passieren, die das dann einfach ja auch ermöglichen, dass wir elektrischer, damit nachhaltiger, weniger CO2, erfolgreicher, ja, schöner, angenehmer für die Menschen unterwegs sind. Also das ist, am passendsten hat das letztens einer auf den Punkt gebracht, mit dem ich gesprochen hatte, ein Monteur, der tatsächlich selbst mähen fährt mit seinem Elektrogerät, der erst gar nicht elektrisch mähen wollte. Der sagte, jetzt fragen ihn manchmal seine Kunden sozusagen, ob er überhaupt schon da war. Ne? Und vorher war halt so, können Sie vielleicht ein bisschen später irgendwie mähen, weil das ist so laut und das stört hier.
Also. Ach, das, ich wünsche mir, dass diese Wünsche von dir in Erfüllung gehen, weil ich habe mich auch eine Weile gegen Ihr Auto gewehrt, war auch sehr skeptisch, hatte auch bei meiner ersten Tour Frust, Winter, Dunkel. Ich bin langsam gefahren, alle sind schnell gefahren und das hat bei mir viel länger gedauert, war eine übersichtliche Strecke, aber das ist einfach toll. Ich mache alle 2,5 Stunden eine Pause, trinke einen Kaffee, check meine E-Mails. fahre dann weiter und es ist ein viel entspannteres, angenehmeres Reisen, wo nicht wirklich irgendein fehlender Komfort dabei ist. Aber ja, Martin, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute, dass deine Wünsche in Erfolg gehen und freue mich auf eine kleine Fortsetzung, die wir gleich im Anschluss noch machen zu einem Spezialthema.
Danke, Uli.